Liebe Fugis, es ist Samstag, der 23. August und wir sind wieder da mit vier frischen Themen für euch. Marc, was hast du uns heute mitgebracht?
Markus, liebe Fugis, heute schauen wir in die Museen der USA. Dort geschieht nämlich Geschichtsschreibung von oben von der Trump-Administration. Und wir gehen auch noch im Museum in die Schmuddelecke, FKK in Stuttgarter Ausstellung. Das Museum lässt die Besucher an zwei Abenden nur nackt rein. Was hast du dabei?
Ja, ich habe das Gegenprogramm, was natürlich passt. Es geht um Wehrhaftigkeit, Pazifismus und die Hürden der Zeitenwende. Und dann haben wir eine wunderbare Kolumne von unserem Filmkolumnisten Hanno Friedrich, Schauspieler und Filmgelehrter. Und es geht um das Revival des Body-Horrors und vor allem um den Film Together.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, liebe Fugis, es geht um Wehrhaftigkeit, Pazifismus und die Hürden der Zeitenwende. Die Forderung nach einer Zeitenwende trifft in Deutschland auf eine Gesellschaft, die vom strukturellen Pazifismus geprägt ist. An diesem Paradox kommen wir, so zumindest die FAZ-Journalistin Julia Enke, nicht mehr vorbei.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, ich habe einen sehr spannenden Artikel gelesen am 17.8. in der FAZ und es ging um den geschilderten Zusammenhang von Wehrhaftigkeit, Pazifismus und den Problemen mit der von der alten Bundesregierung ausgerufenen Zeitenwende, der neuen Militarisierung der Gesellschaft, der Normalisierung, der Verpflichtung zur Wehrhaftigkeit und so weiter. Das wird ja auch von der aktuellen Bundesregierung auch wieder aufgenommen. Und die große Frage, die sich hier stellt für Julia Enke, und sie bezieht sich hier sehr stark auch auf den Kulturwissenschaftler Helmut Lehten und auf sein ganz aktuelles Buch vom 12. August ist es erschienen bei Rowohlt Berlin, Stoische Gangarten, Versuch der Lebensführung. Und hier geht es vor allem um diese Kernfrage, wie kann eine Gesellschaft sicher sein, wenn sie sich zugleich als Kundin versteht und moralisch gegen Aufrüstung proklamiert. Also, worum geht es? Es geht zunächst um eine Paradoxie oder eine der großen Paradoxien unserer Zeit, nämlich die Debatte um Wehrhaftigkeit entfaltet sich in einer Gesellschaft, die, zumindest in großen Teilen, vom Pazifismus geprägt ist. Man könnte sogar auch sagen, von einem strukturellen Pazifismus in der jüngeren Generation geprägt ist. Diese Polarität erzeugt ein paradoxes Spannungsverhältnis, das die aktuelle Politik und gesellschaftliche Haltung gleichzeitig vor neue Herausforderungen stellt. Politische Appelle zur Wehrhaftigkeit, etwa der ehemaligen Ampelregierung und der aktuellen Bundesregierung, richten sich gegen eine soziale Realität, in der viele Menschen sich als vereinzelte Individuen erleben, die kaum noch Identifikation oder Bereitschaft finden, fürs Gemeinwesen oder die Nation bzw. den Staat zu kämpfen. Wir erleben eine Dynamik, in der Aufrüstung und Pazifismus in derselben Gesellschaft koexistieren und sich gegenseitig aushebeln. Also, wie lässt sich hier Sicherheit erzeugen, fragt Julia Enke, ohne soziale Kohärenz durch militaristische Logik zu gefährden. Hierbei spielt die Sprache wie immer eine ganz große Rolle, nämlich es gibt zahlreiche militärische Appelle bei der ehemaligen Ampelregierung, und zwar nicht nur aus dem Verteidigungsministerium, sondern auch aus dem Wirtschaftsministerium. Da bezeichnete sich Robert Habeck tatsächlich selbst als der Rüstungsindustrieminister. Diese Sprache der unausweichlichen Wehrhaftigkeit trifft viele Teile der Gesellschaft nicht, da sie sich darin nicht vertreten fühlen. Das geht natürlich für mich ganz genauso. Viele Menschen sehen sich, so Julia Enke, als autonome Konsumentinnen oder Einzelpersonen, die Sicherheit eher als Serviceleistung begreifen und nicht als eine kollektive Pflicht, also eine kollektive Verpflichtung zur Wehrpflicht, sein Land zu verteidigen. Sondern man erwartet gesellschaftliche Sicherheit als einen Service der Gesellschaft, einen Service der Regierung. Ich zitiere aus ihrem Text wörtlich: Die jungen 18- bis 26-Jährigen, die mit strukturellem Pazifismus der Bundesrepublik aufgewachsen sind und von denen sich viele einsam fühlen, verstehen nicht, was gemeint ist, wenn PolitikerInnen plötzlich Parolen der Wehrhaftigkeit von sich geben. Sie kennen diese nicht aus ihrer Lebenswelt und wollen mit ihr auch nichts zu tun haben. Nicht die Gemeinschaft, die individuelle Freiheit ist ihr höchstes Gut. Zitat Ende. Das heißt, wir sehen bei der jungen Generation eine Distanzierung zur klassisch-nationalen Erzählung von Staat und Gemeinschaft. Man begreift sich nicht mehr im Sinne einer, wie das der Politikwissenschaftler Herfried Münkler nennt, heroischen Opfergemeinschaft, sondern man geht eher in Richtung Hedonismus anstatt Heroismus. Und es dreht sich um das eigene Leben und die Sicherheit des eigenen Lebens und die Sicherheit, sein Leben so weiterführen zu können, wie man möchte, und nicht dafür, den Staat oder die Gesellschaft vor Feinden von innen oder außen vor allem zu schützen. Und diese politische Legitimation erstreckt sich in zahlreichen Parolen, in einer politischen Rhetorik, die bei den jungen Menschen ins Leere läuft. Helmut Lehten fragt daher, ich zitiere ihn wörtlich, ist Aufrüstung die notwendige Bedingung zur Ermöglichung von Friedensverhandlungen? Zitat Ende. Auch hier ist wieder dieses Paradox da. Muss man erst aufrüsten, um Frieden dauerhaft zu erzeugen? Und die Kritik, die Julia Enke, die Helmut Lehten an der aktuellen Plädoyer für Wehrhaftigkeit der Bundesregierung herausstellt, ist: Auf der einen Seite haben wir eben hunderttausende tote Körper meist junger Menschen im Gewölbe der Problem- und der Militarisierungsphrasen. Das heißt, all das, was man erzählt zur neuen Wehrhaftigkeit, zur Notwendigkeit der Wehrhaftigkeit und so weiter, geht rhetorisch über die toten Körper der Tausenden und Hunderttausenden getöteten jungen Menschen, vor allem wenn wir uns allein die Ukraine anschauen oder wenn wir in andere Konflikte dieser Welt gehen. Und das ist eine Paradoxie, an der wir erstmal nicht vorbeikommen, wo man sagen muss, dass dieser Strukturpazifismus und die politische Kultur der Vereinzelung eben staatliche Sicherheitsanstrengungen konterkarieren, weil sie keine breite gesellschaftliche Unterstützung finden. Aber sie werden als unabdingbar, unausweichlich, unabwendbar dargestellt, sonst würden wir in ein Chaos stürzen. Diese auch Zuordnungen von politischen Eliten, also hier haben wir Robert Habeck damals gehabt als Wirtschaftsminister, sich als einen Rüstungsindustrieminister zu begreifen, auch das teilt ein Großteil der jungen Menschen nicht, kann das überhaupt nicht nachvollziehen und will diese Karriereeinordnungen überhaupt nicht lesen und man ist dann eher irritiert davon. Also bleibt die Frage, wie kann eine Politikformulierung gestaltet werden, die eine breite gesellschaftliche Empathie und Verständnis findet. Man wird immer hier sozusagen in eine moralische Ambiguität gebracht, die wohl sowohl die moralische Ambiguität, wehrhaft zu sein und wehrhaft sein zu müssen und andererseits sich der Wehrhaftigkeit zu verweigern und Pazifistin sein zu müssen. Und die Frage, die sich hier stellt, die Leitlinien so, was bedeutet das für die Fragen der Aufrüstung? Was bedeutet das für die Fragen der Zeitenwende, des Sondervermögens? Was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das in Europa? Was bedeutet das international? Und wir haben ja verschiedene Stimmen, auch junge Autorinnen, die immer wieder sagen, für mein Land würde ich nicht kämpfen. Ich würde das Land eher verlassen. Ich würde das Land, würde kein Gewehr anfassen, würde mein Land nicht verteidigen, würde mich ergeben und so weiter. Ich würde nicht für mein Land kämpfen. Und die Frage, die sich dann hier aufstellt, und das ist etwas, was, sagen wir mal, eine Schwäche auch des Textes da ist, es werden einerseits wird es sehr, sehr pauschal zwischen Wehrhaftigkeit und Pazifismus hin und her gedreht. Es gibt keine dritte, vierte, fünfte, sechste Option. Es ist halt diese binäre Opposition zwischen diesen beiden Themen. Es wird auf der anderen Seite auch, zu stark, würde eine individuelle Vereinzelung als Rechtfertigung für Aufrüstung, das erschwert diese Rechtfertigung für Aufrüstung, wird dabei nicht ausreichend bedacht, dass es natürlich Sicherheitsbedenken gibt, die legitim sind. Wie breit ist diese empirische Fundierung dieser Sicherheitsbedenken? Wie sehr sind sozusagen auch die Haltung dazu zu sagen, nein, ich möchte mich nicht beteiligen an einem Krieg. Muss man dafür Pazifistin sein oder kann man auch eine andere Haltung einnehmen? Ja, und die Unmittelbarkeit und die Unausweichlichkeit, vor die uns immer auch schon Angela Merkel gestellt hat, ja, dass ihre Politik unausweichlich ist, politische Haltung unausweichlich sind. Auch das wird im Text zu wenig problematisiert. Es wird auch zu wenig sozusagen auf eine Kritik eingegangen, die zum Beispiel eine Elitenkritik hat, in sich trägt, ohne verschwörungserzählerisch zu sein, ohne im Sinne einer politisch Rechten zu sein und so weiter, sondern so, okay, also was, wenn das sich ein ehemaliger Wirtschaftsminister als Rüstungsindustrieminister darstellt, was bedeutet das? Was bedeutet das sogar für eine grüne Politik, für eine Haltung zum Krieg und so weiter? Mein Lieber, wie stehst du zu dieser Einordnung, zu diesem Thema und zu diesen Positionen, die hier aufgemacht sind?
So wie du es dargestellt hast und auch jetzt schon in der Kritik formuliert hast, mir ist es auch zu schwarz-weiß gezeichnet. Also das Individuum gegen die Gemeinschaft als großes Ganzes, eine Lesart.
Ja.
Hedonismus genau. Statt Opfergemeinschaft. Da muss man ja, ich zumindest nicht zweimal drüber nachdenken. Ja, natürlich Hedonismus. Was denn sonst? Also, ich finde, das muss nicht, es wird hier auf so einen Service-Gedanken reduziert. Es kann aber, finde ich, auch ein Fortschritt sein, zu sagen, wir erwarten Frieden, in dem wir aufgewachsen sind. Ich erwarte auch von anderen Instanzen, zum Beispiel der Politik, dass sie Frieden gewährleistet. Und egal, ob ich das jetzt bin oder hätte ich Kinder, die nicht als Kanonenfutter zu sehen, aus einer Selbstverständlichkeit raus, finde ich auch zeitgemäß. Also ich finde auch, diese Unausweichlichkeit wird hier nicht genug oder nicht deutlich hinterfragt. Andere politische Dimensionen wie Diplomatie und andere Sachen werden hier gar nicht ausreichend dargelegt, sondern wie du es auch schon gesagt hast, es wird von so einer Unausweichlichkeit gesprochen, die für mich vor allen Dingen immer noch den anderen Beigeschmack hat von so einer nationalstaatlichen Aufrüstung und zum Beispiel auch keinen europäischen Gedanken, der bestimmt nochmal andere Sicherheiten auch gewähren könnte. Also kritische Haltung dazu auf jeden Fall.
Absolut. Und Zivilgesellschaft ist meistens wieder außen vor. Also es wird verordnet. So, ja, also zivilgesellschaftliche Dialogforen, BürgerInnenräte zu Sicherheits- und Friedensfragen, darüber denkt niemand nach. Also in dem Artikel nicht, in dem Buch nicht. Auch politisch wird kaum drüber nachgedacht. Und dann auch fragen, was sind denn politische Instrumente wie verbindliche Abrüstung oder Rüstungsbegrenzungen, ja, transparent gemessene Verteidigungsinvestitionen, klare Kriterien für den Einsatz, Bündelung von Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben. All das sind ja sozusagen ganz viele Themen, über die man nicht spricht, in diesem starren Entweder-Oder. Man kommt keinen Schritt weiter. Man fühlt sich eigentlich laufend bedroht, belehrt, verängstigt oder auch in seiner Freiheit eingeschränkt. Und so ist diese Zeitenwende eher ein Rückschritt in autoritäre Zeiten, die nicht in der Lage sind, sozusagen progressiv mit den Sicherheitsarchitekturen in einem multiliteralen Universum umzugehen.
Ja, absolut, Markus. Und das ist nicht nur hier so im Kontext mit Aufrüstung und möglicher Wehrhaftigkeit so. Das ist, und deswegen schauen wir in die USA, auch dort so, wenn zum Beispiel Geschichtsschreibung im kunsthistorischen Kontext verordnet wird.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Markus, ich habe einen Zeitartikel vom 17. August von Dirk Peitz mitgebracht. Er ist überschrieben mit Museen in den USA, Geschichtsschreibung von oben. Es geht darum, dass das Weiße Haus überprüft, wie die US-Nationalmuseen die amerikanische Geschichte darstellen. Die Trump-Regierung droht Museen also mit Zensur. Und Dirk Peitz fragt, ob das denn überhaupt geht. Laut diesem aktuellen Zeitbeitrag ordnet das Weiße Haus unter Trump den Museen, insbesondere zum Beispiel den Smithsonian Institutions, stärker politische Maßgaben vor. Das Ziel ist, die Ausstellungen sollen mit der offiziellen Geschichtsvorstellung übereinstimmen. Da gibt der entsprechende Executive Order auch mit dem Titel Restoring Truth and Sanity to American History, also die Wahrheit und Klarheit der amerikanischen Geschichte wiederherstellen, so könnte man das übersetzen. Die wurde schon im März diesen Jahres erlassen und er verlangt, dass zum Beispiel eben die Smithsonian Museen polarisierende Narrative überarbeiten und ideale Bilder von dem nationalen, in Anführungsstrichen, Gemeinsinn vermitteln. Geplant sind dann wirklich umfassende Reviews für gleich mehrere Museen, unter anderem das National Museum of American History, National Museum of African American History and Culture und vieles mehr. Und so wurde extra so ein Hinweis zu Trumps Amtsenthebung auch ausgestellt und später entfernt. Das ist Teil von diesem Review-Prozess. Ich finde, das ist eine weitere diktaturgleiche Gruselmeldung aus der Trump-Regierung. Für mich an dieser Meldung vor allen Dingen interessant, wie sieht das denn im europäischen oder vielleicht auch inländischen, im deutschen Kontext aus? Droht uns vielleicht was Ähnliches? Also in Europa, zum Beispiel hier auch in Deutschland, haben wir natürlich keine direkte politische Einflussnahme auf Museumsinhalte bislang. Es existieren aber jede Menge Spannungsfelder. Also es gibt immer wieder im Kontext der Debatten um Antisemitismus werden Ausstellungen abgesagt oder verändert, neu kuratiert. Das Humboldt-Forum sah sich kürzlich Kritik ausgesetzt bezüglich kolonialer Provenienz von Exponaten. Und es gibt aber auch politische Akteure, die sich einschalten. Wir haben in der Vergangenheit schon über CDU, CSU gesprochen, die zwar von Cancel Culture der Linken immer sprechen, selbst dann aber Ausstellungen zensieren oder schließen lassen wollen. Zum Beispiel Sophia Süßmilch-Ausstellung, die wir erwähnt hatten. Und vor allen Dingen natürlich die AfD zeigt oppositionelles Interesse an kulturellen Diskursen, gerade wenn es zum Beispiel um Gendern oder sogenannte Political Correctness geht. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, was die AfD aktiv tut, wo die einschränken will. Es gibt zum Beispiel von der AfD Angriffe auf das Bauhauserbe. In Sachsen-Anhalt haben sie das Bauhaus als, ich zitiere, Irrweg der Moderne kritisiert. Und haben ihm auch noch ein Zitat, abgrundtiefe Hässlichkeit vorgeworfen, sind dann formal gegen Bauhausjubiläum vorgegangen. Ein anderes Thema wäre zum Beispiel, dass sie in Sachsen-Anhalt die AfD gefordert hat, Museen, Orchester und Theater nur Kunst mit positivem Bezug zur Heimat fördern zu wollen. Also solche Sachen passieren hier auch schon, ja. Die Geste, die wir jetzt nicht besprechen, der stimme ich aber sehr zu. Und es gibt natürlich immer wieder als letztes Beispiel so eine Leugnung oder Relativierung von Erinnerungskultur. Also AfD-Kreisverbände fordern Kürzungen bei NS-Gedenkstätten zum Beispiel. Also auch das, es gibt so Ansätze davon, dass das hier auch versucht einzugreifen, auf jeden Fall. Das heißt, diese Beispiele, davon gibt es noch viel, viel mehr leider, zeigen natürlich, dass Kultur strategisch zu so einer Identitätspolitik degradiert werden kann von den falschen Akteuren sozusagen. Und das ist dann kein künstlerischer Diskurs mehr, sondern das ist Kulturkampf. Das muss man auch klar so benennen dann und erkennen. Und moderne Kunst und Erinnerungskultur werden beide aktiv delegitimiert mit dem Ziel, kulturelle Vielfalt und kritische Reflexion eben zu beschneiden. Wie immer, was können wir tun? Seien es jetzt kulturschaffende Künstler selber, aber auch einfach Leute, die das Publikum dafür sind. Ich meine, wir können natürlich die Netzwerke mobilisieren, also solidarische Erinnerungsarbeit, Petitionen, Kooperationen können wir machen. Man kann auch Transparenz einfordern, also zum Beispiel Offenlegung von Entscheidungswegen oder kuratorischen Kriterien, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Du kannst natürlich in der Gestaltung Gegenentwürfe schaffen, aber auch eine öffentliche Auseinandersetzung fordern. Also zum Beispiel öffentlich finanzierte Forschung, Partizipation von Communities und viel, viel mehr. Denn ich glaube, dieser Diskurs ist jetzt natürlich anhand von USA und der Trump-Administration geführt. Wenn ich nach Deutschland gucke, zum Beispiel gibt es die Grundlagen hierfür auch schon, vor allen Dingen natürlich von Konservativen, vor allen Dingen von der AfD. Und deswegen, ich glaube, wir haben nicht nur eine historische Verantwortung, sondern auch so eine Art Selbstschutz der Kultur. Und da müssen wir jetzt hinschauen, bevor eine nächste Legislatur eben solche Dekrete auch hier verhängen kann.
Ich möchte eine Bremer Punkband zitieren, Team Scheiße. Alle meine Finger sind Mittelfinger, alle 10 Finger, Mittelfinger. Zitat Ende. Um diese Geste ging es gerade im stillen Dialog zwischen Marc, Thaddäus Süß und mir. Das ist natürlich wieder ein wunderbares Beispiel für Geschichtsrevisionismus, wie man versucht, die Geschichte zu glätten, gerade zu biegen, den eigenen ideologischen Interessen zu unterstellen. Das nimmt extrem zu. Ob man das mal, wenn man mal das ganz anders wendet, terroristisch im Kontext des IS, was alles für antike Städten vernichtet worden sind, kaputt gemacht worden sind und so weiter. Also Geschichte auf Null zu setzen, wieder eine neue Geschichte darauf aufzusetzen, also Geschichte abzuwickeln, zu vergessen und dann eine eigene ideologisch gefärbte Geschichte drüber zu setzen. Die ganze Welt regt sich auf, oh, der IS, wie können sie das tun? Im Irak, in Syrien und so weiter. Naja, wenn das sozusagen Administrationen machen, politische Parteien machen und so weiter, also wirklich eine Geschichte glätten wollen, eine Geschichte verändern wollen, einzugreifen in eine, faktenbasierte Entwicklung von Zeitgeschichte. Die Deutung dieser Fakten ist ja immer wieder sozusagen interpretationsoffen, darum geht's nicht. Ist das aber etwas, was den Geist unserer Zeit zeigt, nämlich die Zeit gegen die vergangene Zeit umzudrehen und sozusagen eine geschichtsvergessene Gegenwärtigkeit zu erzeugen, die dann wiederum der Weg ist, eine, ideologisch gewollte Zukunft zu gestalten. Und das ist eine der größten Bedrohungen für Demokratien weltweit. Und deshalb muss gegen diese Form von Geschichtsrevisionismus so stark, so laut wie möglich opponiert werden an allen sozialen, zivilgesellschaftlichen und politischen Stellen. Sonst werden wir ganz, ganz große Probleme bekommen. Dann werden wenn sich sowas durchsetzt, dann kann man natürlich auch fragen, werden Geschichtsbücher geändert und so weiter. Das Interessante dabei ist, dass das natürlich wiederum von einer rechtsextremen, rechtsreaktionären Seite genau das Argument ist, dass doch hier in die Geschichtsbücher eingegriffen wird, wenn auf einmal über Transgender gesprochen wird, wenn über Queerness gesprochen wird und so weiter. Also das ist genau wieder das Argument und nur in einer umgedrehten Version. Und da müssen wir sehr, sehr achtsam sein. Also das finde ich ein ganz, ganz wesentliches und aktuelles und gutes Beispiel. Und Trump ist ja an jeder Stelle dabei, und das ist ja das, also wirklich das Beängstigende. Trump ist vielleicht mit Putin und zwei, drei anderen Playern und nicht PlayerInnen, narrenfrei. Die können tun, was sie wollen und es hat keine Folgen. Ein verurteilter Straftäter wird wieder Präsident, es hat keine Folgen. Er kann tun, was er will. Man macht eine Friedenspolitik über die Ukraine hinweg, indem sich die beiden Buddies treffen und dann darf Zelensky froh sein, wenn er was bekommt und so, muss er auch zufrieden sein und so. Also ganz schlimm, ganz schrecklich, aber genau in so einer Zeit befinden wir uns.
Ja, absolut, Markus. Aber wir kommen vom Horror im Kulturbetrieb zur Kultur des Horrors, würde ich sagen, um mit einem leichteren Thema zu starten und widmen uns der Gastkolumne vom wunderbaren Hanno Friedrich.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Die Horrorregisseurin Jennifer Reeder sagte 2019 in einem Interview für das Filmmaker Magazine: Wir Frauen haben von klein auf eine Beziehung zur Angst. Wir verstehen wirklich, was es bedeutet, Beute zu sein. Wir haben eine ganz besondere Beziehung zu Blut. Speziell, was den Body-Horror angeht, erleben wir das ständig. Und für mich kam tatsächlich wirkungsvoller, innovativer sogenannter Body-Horror in den letzten Jahren nur von Frauen. Substance von Coralie Ferja, Raw und Titan von Julia Ducournau, Love Lies Bleeding von Rose Glass und The Ugly Stepsister von Emily Blichfeld. Body-Horror scheint wieder einmal ein Revival zu erleben. Passend vielleicht zu der existenziellen Krise einer Ära, in der das menschliche Dasein durch die Unentwirrbarkeit von Biologie, Technologie und digitaler Repräsentation definiert wird. Ich mag dieses filmische Mittel, seit ich 1982 als Jugendlicher Scanners gesehen habe, weil es verlässlich zwei zentrale Emotionen hervorruft: Ekel und Angst. Also laufe ich ins Kino, wenn das Etikett draufklebt. Together, der Debütfilm des australischen Regisseurs Michael Shanks, hat den deutschen Verleihtitel Unzertrennlich und zusammen mit dem Artwork für die Filmposter verrät das eigentlich schon ein bisschen zu viel. In dem Beziehungsdrama zieht ein jung gebliebenes Paar Anfang 40 aus der Großstadt aufs Land, weil sie, gespielt von Alison Brie, eine Stellung als Grundschullehrerin angenommen hat. Er, gespielt von Dave Franco, zieht mit, aber doch eher zögerlich. Als nicht wirklich erfolgreicher Rockmusiker fürchtet er um seine Freiheit und fühlt sich nicht nur von dem neuen Provinzleben eingeengt. Als eine Art Versöhnungsgeste unternehmen die beiden eine Wanderung in die nahe Natur. Dabei werden sie von einem Unwetter überrascht, verlieren die Orientierung und stürzen in ein unterirdisches Gewölbe, wo sie erschöpft und durstig den Tagesanbruch abwarten. Weil ihre Trinkflaschen leer sind, trinken sie von dem klaren Wasser des unterirdischen Teichs in der Höhle. Als Zuschauer hat man bis dahin schon einige effektive Jumpscares erlebt und es ist klar, nicht nur die Beziehung unseres Paares, auch das schöne Landleben ist in einer gehörigen Schieflage. Als die beiden morgens aufwachen, kleben ihre Unterschenkel zusammen und lassen sich nur schmerzhaft voneinander trennen. Bei dem einfallenden Tageslicht sehen sie, dass es sich wohl um keine natürliche Grotte handelt, sondern um eine Art versunkene Kapelle mit eingewachsener Kirchenglocke und seltsam organartigen Höhlenwänden. Sie schaffen es, sich aus der Höhle zu befreien und gehen zurück in ihren Alltagsfrust. Das Trinken des Höhlenwassers hat im weiteren Verlauf sehr unangenehme Konsequenzen, besonders beim Sex im Stehen auf der Knabentoilette der Grundschule. Miteinander verschmelzen, zerfließen in eins. Das sind beliebte, bildhafte Beschreibungen für eine physische Sexualität, die den absoluten Rausch verspricht. Für körperliche Grenzüberschreitungen, für eine molluskenhafte Fusion von Begehrenden, die ihr Ich vergessen und sich völlig entgrenzt mit jemand anderem vereinigen. Pure Ekstase. Brian Usna, der Lovecraft-Fan und Taufpate des Body-Horrors, hat diese Idee sehr rücksichtslos bebildert in seiner anti-elitären Horrorsatire Society von 1989. Der Begriff Body Horror wurde 1983 von dem amerikanischen Filmwissenschaftler und Kulturtheoretiker Philip Brophy erfunden. In einem Text über Inhalt und Form des zeitgenössischen Horrorfilms bezeichnet er David Cronenberg als den Ziehvater dieses Genres. Cronenberg wehrt sich immer wieder vehement gegen diese Zuschreibung, denn Eigentlich ist Body Horror nicht mal ein Subgenre, sondern einfach nur ein filmisches Element, das mit Bildern von Deformation, Mutation und Metamorphose spielt. Auch für Together wird dieser Begriff jetzt bemüht. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Regisseur Michael Shanks ein Fan von Brian Usna's Society ist. Wobei es in Together nicht primär um Sex geht, sondern um Co-Abhängigkeit und Selbstverlust. Was aber vielleicht die Mittel für unumschränktes Glück sein mögen. Alles nicht so einfach. Together bietet ein paar aufsehenerregende Transformationen, eine wunderbare Mischung von Practical Effects und computergenerierten Bildern. Und die letzten Minuten sind wirklich quälend. Trotzdem hat der Film auf mich gewirkt, als wäre er wie eine Komödie inszeniert. Ich musste ein paar Mal laut lachen, aber für meinen Geschmack war das zu inkonsequent. Ich hätte mir gewünscht, dass der Film sein eigenes Gedankenspiel ernster nimmt. Von Together bleibt mir eine erschreckende Schlusspointe, die praktisch im Vorbeigehen noch eine Gender-Diskussion aufmacht und mit einem lauten Was wäre wenn lange nachhalt.
Wow, Body Horror, das Zusammenwachsen der Körper, Urängste und ein vor allem für Hanno überzeugendes weibliches Genre. Fand ich einen wahnsinnig spannenden Beitrag. Ich habe Together nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich finde es aber wirklich sehr spannend, dass diese Vermischung von Ekel und Angst im Blick auf den eigenen Körper, in die Introspektion in den eigenen Körper, auch wenn der eigene Körper mit Wunden übersät. Es gibt ja ganz viel Horror, der so Wunden zeigt, der sozusagen auch den Blick in das Innere des Körpers zeigt, also die Besessenheit der Dämonen und so weiter. Also der Körper, unser Tor zur Wirklichkeit, unser Stand in der Welt ist natürlich ein wunderbares Beispiel, um Horrorszenarien, Urängste zu adressieren, vielleicht auch natürlich gegenwärtige Diskussionen um plastische Chirurgie, um sozusagen für Body Modifications und so weiter zu bauen. Also vielen, vielen Dank, lieber Hanno, für dieses Erinnern an ein vielleicht etwas manchmal vergessenes, aber dann immer wiederkehrendes Genre über die Filmjahrzehnte hinweg. Ganz toller Beitrag, ja. Und ich werde mir den Film auf jeden Fall ansehen.
Ich auch, mein Lieber. Es gibt noch eine andere Art von Body Horror, wo wir hinschauen müssen, und zwar nicht als Film, sondern in Stuttgarter Museen. Es ist ein Schmuddelthema, also habe ich die passende Meldung aus der Bild-Zeitung dazu mitgebracht. FKK in Stuttgarter Ausstellung. Museum lässt Besucher an zwei Abenden nackt rein.
Leben zwischen Hype und Enttäuschung. Lifestyle.
Ich hab die Meldung vom 13.8. aus der Bild-Zeitung dabei. Nackt im Museum. Klingt wie ein neuer Filmklassiker, ist aber echte Newsmeldung hier in dem Fall. Was ist passiert? Im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart läuft gerade eine große Sonderausstellung namens Freischwimmen / gemeinsam / Sie erzählen, wie Badenschwimmen, Freibadkultur, Körper- und Moralvorstellungen in Deutschland sich seit dem 19. Jahrhundert verändert haben, bis hin zu politischen Instrumentalisierungen. Ein eigener Teil behandelt die NS-Zeit, gezeigt werden historische Objekte wie Plakate, Postkarten, Publikationen, thematisiert werden Vereinsgebote, Gleichschaltungstendenzen, aber auch Idealisierung und Normierung von Körpern im Nationalsozialismus. Der Fokus liegt klar auf zeitgeschichtlichen Quellen, in ihrem Kontext nicht auf Provokationen, um der Provokation Willen. So schreibt es zumindest das Haus der Geschichte Baden-Württemberg selbst. Zu dem Rahmenprogramm gehören dann spezielle Abendtermine, die das Museum als Freikörperbesuch bewirbt. Abende, an denen der Zutritt ausschließlich unbekleidet erfolgt. Schuhe dürfen / müssen anbehalten werden. Was ist dort zu sehen? Ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt exemplarisch dieses Kapitel zur NS-Zeit mit Originalquellen. Es gibt Lebensform, Freikörperkulturen, Repression, Propaganda im Dritten Reich und die Nachwirkungen. Ziel ist natürlich eine kritische Historisierung. Wie würden Körper normiert? Wer durfte in Anführungsstrichen frei sein? Wer nicht? Welche politischen Zwecken diente solche, auch wieder in Anführungsstrichen, natürliche Körperbildung, Körperbilder? Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist diese Ausstellung einzuordnen? Ich finde es interessant, wer das gemacht hat. Hinter dem Ganzen steckt der Verein Get Naked Germany e.V. Dieser versteht sich laut Eigendarstellung als Interessensvertretung für Naturismus FKK in Deutschland. Er ist eingetragen, verweist auf über 100 Mitglieder und nennt Ziele wie Förderung der Freikörperkultur als Brauchtumspflege, Unterstützung naturistischer Aktivitäten, Anerkennung öffentlicher Nacktheit als Menschenrecht. Der Verein hat also geladen, und dann musste man nackt ins Museum. Ich finde die Aktion kritisch, muss ich sagen. Ganz ehrlich, also es gibt diesen, ich finde das Thema dieser Ausstellung super relevant. Ich finde es extrem spannend zu sagen, der Körper als Bild, als Projektionsfläche, als was wird über Körper verhandelt sozusagen. Ich finde das, was der Verein damit bringt, seltsam, warum er da mitmacht, sage ich mal so. Und vor allen Dingen finde ich es ehrlicherweise total daneben, wenn ich mir das so erlauben darf, dann nackt in diese Ausstellung zu gehen. Denn so wie ich das kuratorisch verstehe, hat das einen ganz anderen Zweck. Es geht hier überhaupt nicht um die Schaulust. Und die Tatsache, selbst nackt in ein Museum zu gehen, da geht es dann um diesen Thrill, um diese Schaulust. Denn es sind die BesucherInnen, die nackt sind. Da wird ein anderes Publikum angesprochen. Da werden vielleicht wirklich FKK-Fans, jede Menge Schaulustige vielleicht kommen. Das in meinen Augen, nach meiner Einschätzung, zieht den Fokus komplett weg von der Kunst, von der Auseinandersetzung, auch der Tiefe, der Ernsthaftigkeit, der tragischen Auseinandersetzung damit, hin zu einer Art von Voyeurismus oder ja Spaßevent, wenn man das so sehen will. Ich finde es extrem problematisch, diesen FKK-Besuch, finde ihn nicht gut fürs Museum. Es funktioniert natürlich, ich meine, sie haben die Aufmerksamkeitsökonomie damit durchgespielt, haben viele Schlagzeilen bekommen, viel Presse für diese Ausstellung, die vielleicht sonst nicht so laut besprochen werden würde. Nichtsdestotrotz finde ich gerade, dass dieses Thema auch mit dem NS-Fokus, was da mit Körpern passiert, ein total misslungenes PR-Stunt dafür ist, die Leute nackt ins Museum zu schicken. Ich will noch sagen, das hat nichts mit Prüderie zu tun oder so. Ich denke an Abramovic, die ihre tolle Performance gemacht hat, wo die Menschen zum Beispiel durch zwei Nackte, die in der Tür standen, in diese Ausstellung reingehen mussten. Ich glaube, schon in 60ern oder 70ern hat sie das gemacht. Also das Thema Nacktheit hat auch eine Rolle in der modernen Kunst, überhaupt in der Kunstgeschichte, und ist total legitim. Also ich habe kein Problem damit, jemand nackt ist im Museum. Nur hier finde ich die Kontextualisierung einfach falsch gewählt.
Ja. Ja gut, also für jemanden wie mich, der nackter Verscheißer aussieht, fällt das sowieso flach. Von daher könnte ich die Ausstellung gar nicht besuchen. Ich finde aber deine Prüderie ganz lustig, die ich ja sonst nie bei dir alten Hippie erwarte oder kenne. Auf jeden Fall, ich werde nicht berichten, wenn Marc bei mir über Nacht, wie er dann rumläuft. Aber das Spannende ist ja, FKK, und das ist ja völlig richtig, hat erstmal nichts mit Erotik zu tun. Gar nichts mit Erotik zu tun. Das hat wirklich etwas mit deinem Körperbewusstsein, an meinem Körpergefühl, mit einer Freiheit zu tun, ja, einfach nackt durch die Welt, also in den vorgezeichneten Regionen, die dann FKK erlauben, zu sein. Und das ist das eine. Also insofern ist das Moment einer Schaulust, eines Thrills und so weiter nicht gegeben. Das ist eine Naturbewegung. Ja, und dass der Körper etwas sehr Natürliches in all seinen Formen, in all seinen Erscheinungen, in seiner Vielfalt und so weiter. Da geht es nicht darum, wer es hat am besten gepumpt oder wer sieht, ne, hat den adrettest geformten Körper und so weiter. Wer erfüllt Körperideale, vermeintlich ja 90-60-90 Formate und so weiter. Es ist einfach die Freiheit, so zu sein, wie man nun mal ist oder sich zeigen möchte und so weiter. Und insofern finde ich es ja mega konsequent zu sagen, ihr könnt nackt kommen oder ihr müsst oder was auch immer, weil das ist das Thema, und das ist dann ein performativ werdendes Ausstellungsthemas im Raum der BetrachterInnen, also wirklich performativ, indem man sagt, wir reden über FKK, über Körperkult und so weiter, und ihr erlebt es eben FKK. Das finde ich super konsequent, finde ich null schmuddelig, also erstmal als Idee, was dann raus wird und so weiter, klar, das ist eine andere Frage, aber als Idee finde ich das super konsequent. Das ist wie beim FKK, auch Schuhe anlassen, sonst, ne, oder wenn man, und beim FKK ist ja auch so, wenn man isst, ist man eben nicht nackt. Also, so, das ist ja auch nochmal, also es gibt ja Regeln, Etikette und so weiter. Und das ist etwas, was ich total gut finde. Was dann draus gemacht wird, was nicht draus gemacht wird und so weiter, ob das wieder dann, Body Sensation, Thrill, Erregungskulisse, also im sexuellen Sinne oder was auch immer ist, das ist eine andere Frage. Und, da ist, glaube ich, auch unsere Gesellschaft zu sehr auf Sensation, auf Körperpolitiken und so weiter fokussiert. Es gibt, Dating-Formate, Formate, wo man nackt ist, im Reality-TV, also dann trifft man sich nackt und wird dann immer Stück für Stück enthüllt und kriegt Fragen, dann sucht man dann aus und das erste Date ist nackt, weil die Logik in diesen Formaten ist, ja, man ist am ehrlichsten, wenn man sich nackt sieht. Auch das ist natürlich so eine Metaphorisierung von Nacktheit und Ehrlichkeit und so weiter und so weiter. Aber ich finde es auf der einen Seite gelungen und performativ richtig, auf der anderen Seite wird es halt nicht funktionieren, weil es die Aspekte hat, die du benannt hast. Liebe Fugis, das war die letzte August-Ausgabe. Wir werden uns nicht direkt im September wiedersehen. Ich erlaube mir 2 Wochen Urlaub und Marc hat mir erlaubt, das Mikro nicht mitnehmen zu müssen. Das heißt, wir sehen uns, hören uns Mitte September wieder mit frischen Folgen. Entspannt euch, macht euch locker und es gelten die Worte des großen Hamburger Philosophen Marc Thaddäus Süß.
Fugis bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.